Wir sind gestartet mit dieser Serie, was wir glauben, wo wir in den nächsten Wochen eintauchen wollen, in auch unser Glaubensbekenntnis der Pfingstgemeinde, was wir glauben und besonders auch, warum wir das glauben. Ich denke, es ist wichtig und entscheidend für uns, nicht nur zu sagen, ja, das ist einfach das Glaubensbekenntnis und wir können nicht begründen oder nicht wissen, weshalb wir überhaupt was glauben. Und Yara ist mit uns in dieses große Thema, was ist Wahrheit, gestartet letzte Woche. Und ich möchte jedem empfehlen, das nachzusehen oder nachzuhören. Das waren ganz spannende Aspekte. Sie hat uns da hineingenommen in die Zeit und wie sich das Wahrheitsverständnis über die Zeit verändert hat. Sie ging von Pilatus und Jesus aus und ging dann in die Wende zur Moderne, Platon und Aristoteles, die darüber sprechen, über gibt es absolute Wahrheit oder ändert sich das? Und es ging dann weiter zu Immanuel Kant, wo wieder so eine Wende in der Geschichte war, bis hin, wo sich's vom Verstand mehr zur Wahrnehmung, das ist Impressionismus und Expressionismus in der Kunst, zugewandt hat und ist schließlich hier in der Postmoderne heute gelandet. Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Also der Wahrheitsbegriff hat sich über die Zeit verändert und heute ist es möglich, man sagt dem Wahrheitspluralismus. Also es können verschiedene Wahrheiten, individuelle Wahrheiten nebeneinander bestehen, obwohl sich diese widersprechen. Und so sagen wir eben, hey, wenn das für dich stimmt und für dich wahr ist, hey, das finde ich sogar super und du kannst sogar dafür gefeiert werden, aber für mich ist das nicht wahr, sondern das Gegenteil ist für mich wahr. Und ja, irgendwo, das geht ja nicht zusammen, das kann nicht aufgehen. Und da ist die große Frage damit verbunden, gibt es überhaupt absolute Wahrheit oder nicht? Und natürlich in diesem Zusammenhang ist für uns der Wahrheitsanspruch, den Jesus selbst macht oder den Wahrheitsanspruch, den die Bibel selbst macht, sehr entscheidend. Also wenn Jesus von sich selbst als Wahrheit spricht, und zwar als die Wahrheit, dann geht da irgendwas schon nicht ganz zusammen. Und über das möchten wir heute Morgen sprechen, was wir glauben, dass das Wort Gottes ein inspiriertes Wort Gottes ist. Und wir wollen besonders in diesen Punkt des Inspiriertseins eintauchen. Wort Gottes wird in der Bibel ganz unterschiedlich verwendet. Wir können das zum einen mal lesen in Johannes 17, 17. Da steht etwas über das Wort Gottes. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir in die Bibel hineingehen, dann sehen wir zum Beispiel, dass Jesus selbst als das Wort Gottes bezeichnet wird. Dann sehen wir, dass das Reden Gottes als Wort Gottes bezeichnet wird, das zum Beispiel Schöpferkraft hat. Also wenn Gott sagt, es werde Licht, das ist Wort Gottes und es kommt etwas in Existenz, dann sagt Gott, dass das Wort Gottes ist, lesen wir, wenn er eine persönliche Anrede macht, zum Beispiel die Menschen im Paradies, zu ihnen hat er direkt gesprochen und gesagt, von welchem Baum sie essen dürfen oder nicht. Dann haben wir Gottes Wort durch menschliche Lippen, so wie es wir in der Bibel finden, die Propheten, oder wir lesen von Mose, dass Gott gesagt hat, ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Und wir sehen in der Bibel, dass Gottes Wort auch als schriftliches Wort bezeichnet wird. Also, dass das Wort Gottes aufgeschrieben wurde. Zum ersten Mal sehen wir das mit den Gesetzestafeln, die Mose bekommt, die anscheinend vom Finger Gottes selbst geschrieben wurden. Und dieses Wort Gottes ist für uns eben schriftlich festgehalten, was wir heute hier als Bibel bezeichnen. Bin ich unglaublich dankbar dafür, dass Gott sich so offenbart hat, dass wir ihn erkennen können und das zur Verfügung haben heute. Ich möchte euch eine Frage stellen. Jetzt, wenn das Wort Gottes die Wahrheit ist, ist das Wort Gottes einfach wahr oder ist das Wort Gottes eben die Wahrheit? Und die Frage, hat dieser Unterschied irgendeine Relevanz überhaupt? Und ich möchte euch ein paar Minuten Zeit geben, dass ihr mal zu zweit austauschen könnt. Du kannst dich mal zum Nachbar wenden, wenn ihr euch nicht kennt. Stellt euch kurz vor und diskutiert mal darum, warum und weshalb könnte ein Unterschied relevant sein oder nicht. Also ob das Wort Gottes, also die Bibel, die wir haben, das schriftlich festgehaltene Wort, ob es einfach wahr ist oder ob es Wahrheit ist. Ich gebe euch mal zwei, drei Minuten. Tausch doch mal drüber auf. Gibt es da einen Unterschied? Hat das Relevanz? Ich unterbreche euch an diesem Punkt. Ich hoffe, dass diese Diskussionen euch helfen, schon gedanklich bereit zu sein, weiterzugehen in dieses Thema. Warum kann es relevant sein, wenn die Bibel einfach wahr ist und was drin geschrieben ist? Aus meiner Sicht hat es eine starke Verbindung dazu auch. Also es kann etwas wahr sein und es gibt etwas, das noch einen höheren Wahrheitsanspruch stellt, unter das du dich stellen musst. Wenn aber Bibel selbst Wahrheit ist, dann ist eben Bibel selbst am Schluss der Wahrheitsanspruch, den sie stellt. Und alles, was als wahr bezeichnet wird, muss eben dann an der Wahrheit gemessen werden. Also dann ist plötzlich Bibel Maßstab. Und das ist so ein relevanter Unterschied aus meiner Sicht, wenn wir das so betrachten. Und als Pfingstgemeinde Uster und auch Pfingstgemeinde, also der Schweizerischen Pfingstmission, glauben wir eben über das Wort Gottes, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist und deren Inhalt unfehlbare göttliche Offenbarung ist. Und weshalb wir das glauben, das möchten wir heute ein wenig anschauen. Und wenn das wahr ist, dann spielt es natürlich eine entscheidende Rolle, wie wir mit diesem Wort Gottes umgehen, oder? Wenn das Wahrheit ist, dann gibt es einen Wahrheitsanspruch, dass sie auch eine Autorität hat, wo wir eigentlich unsere Leben daran messen müssten, weil sie für jeden gültig ist. Und nicht nur für uns hier, sondern für jeden Menschen. Und so wie mit Autorität umgegangen wird über die Zeit, möchten wir auch kurz anschauen. Und ich möchte etwas ganz Wichtiges betonen. Ich finde es enorm wichtig und begrüße es, wenn wir Dinge in Frage stellen. Ich bin kein Freund davon, wenn wir einfach sagen, ja, das musst du einfach glauben. Und damit möchte ich sagen, hey, wenn wir Leute haben oder im Umfeld und in Hauskreisen Zweifel sind da, auch an theologischen Themen und Dingen, dann lasst uns Zweifel anhören, lasst uns mitgehen und lasst uns nicht einfach sagen, es ist so, es nicht begründen, weshalb wir das glauben. In Frage stellen hat einen enorm wichtigen Punkt für unser inneres Sein. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, werden wir irgendwann zerbrechen. Aber es gibt auch eine Wichtigkeit des, wie stelle ich etwas in Frage und wie baue ich meinen Glauben wieder auf zum Beispiel oder wie orientiere ich mich wieder neu. Und wir müssen mal schauen in der Geschichte, was so alles in Frage gestellt wurde. Zum Beispiel hat sehr berechtigt aus meiner Sicht Luther die Autorität der Kirche in Frage gestellt, wo vieles, was die Kirche behauptet und gesagt hat, gar nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmte. Da sehen wir Martin Luther. Danach Martin Luther, das sind viele Philosophen, wo dann Ideologien prägen, wo was kommt. René Descartes hat dann die Autorität der Bibel in Frage gestellt. Und immer noch kein Problem, irgendwas in Frage zu stellen. Aber was natürlich jedes Mal geschehen wird, dass wenn man eine Autorität in Frage stellt, hat es immer einen Einfluss und musst du natürlich deinen Lebenswandel neu danach ausrichten. Wenn die Bibel keine Rolle mehr spielt für dich, also wenn die Bibel für mich keine Rolle mehr spielt, würde ich mein Leben ganz anders leben, wenn ich das nicht als Wahrheit betrachte. Jean-Jacques Rousseau hat dann die Autorität der Gesellschaft in Frage gestellt. Friedrich Nietzsche hat die Autorität von Gott in Frage gestellt. Sigmund Freud hat die Autorität von Moral in Frage gestellt. Wir können es immer im Kontext sehen. Ja, was ist Wahrheit? Gibt es dann das überhaupt oder gibt es eben gar nichts mehr? Und heute im Postmoderne, zum Beispiel LGBTQAI+, stellt zum Beispiel aus meiner Sicht auch die Autorität von Natur in Frage. Völlig legitim, ist okay, jeder darf in Frage stellen. Einfach, dass wir so sehen, was über Geschichte alles in Frage gestellt wird und in unserem Kontext die Frage, wie betrachten wir natürlich das Wort Gottes selbst für uns. Und deshalb möchten wir da hineingehen. Was verstehen wir unter dieser Inspiration? Und Stefan hat schon gesagt, dass er sich inspirieren lässt für neue Menüs von einem Restaurant. Und was man in der Theologie unter Inspiration versteht, hat wenig damit zu tun, dass man einfach in eine Menükarte schaute und dachte, ja, das inspiriert mich jetzt ein wenig, ich schreibe das mal so auf und das ist es. Also der Begriff Inspiration wird sehr begrenzt verwendet auch. Und nicht so, wie wir das heute verstehen, dass wir sagen, ja, diese Persönlichkeit, die hat mich inspiriert und aus dem ist etwas geworden, wo ich etwas Neues geschrieben habe oder eine neue Kunst entstanden ist. Schlüsselvers dazu möchten wir eintauchen, 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Ich möchte euch einladen, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt eure Bibel auf und lest so, wie das bei euch steht. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Von da kommt eigentlich dieses Wort, was wir als inspiriert verwenden. Dieses von Gott eingegeben. Dort steht nicht inspiriert, sondern inspiriert ist die Übersetzung aus der lateinischen Vulgata. Das steht bei diesem eingegeben, steht inspiriert. Und dorthin kommt das inspiriert aus unserem Glaubensbekenntnis. Was dort steht, ist von Gott ausgeatmet, von Gott eingehaucht, sagt er. Also die Schrift ist von Gott selbst eingehaucht oder wie wir sagen, inspiriert. Und ganz spannend, wenn wir hier den Text genau anschauen, dann sagt er, es ist die Schrift, die inspiriert ist. Sehr schnell machen wir ja den Link, ja, der Schreiber, der war inspiriert und was er geschrieben hat dann, oder? Aber hier steht eigentlich, dass der Text selbst, die Schrift, was geschrieben wurde, dass das das ausgeatmete Wort Gottes ist. Also das heißt, der Text selbst, der geschrieben ist, hat die Eigenschaft, Wort Gottes zu sein, Wahrheit zu sein. Die Sätze, die geschrieben wurden. Und natürlich ist es so, dass Gott da die Schreiber nicht einfach umging und wir auch die Verse haben, wo wir sehen, aha, dass die Menschen getrieben waren, vom Heiligen Geist zu schreiben. Ein Beispiel, das oft verwendet wird, ist eben 2. Petrus 1, 19 bis 21, wo wir das lesen, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Also Petrus spricht davon, und hier, lasst uns auch, er spricht von den Prophetien des Alten Testamentes, die niedergeschrieben wurden. Also die Prophetien, die wir hier sehen, sagt er, von denen, diese sind getrieben worden, also die Menschen wurden getrieben vom Heiligen Geist, diese so aufzuschreiben. Und er bezeichnet sie als Schrift. In diesem Vers sehen wir also diese zwei Dinge. Eigenschaft des Textes wird als Wort Gottes bezeichnet, als inspiriert. Und aber auch mit den Schreibern ist etwas passiert, als das ging, als das geschah. Und so bezeichnen wir eigentlich die Bibel heute für uns als inspiriertes Wort Gottes. Und wenn wir heute über dieses Thema sprechen, geht hoffentlich bei euch auch immer gleich eine weitere Frage auf. Ja, aber Moment mal, wir wissen das mit dem, aber Moment mal, wenn du jetzt vom Alten Testament sprichst, ist dann das Neue Testament auch gemeint? Dieser Text spricht doch von den Schriften und das sind doch die Schriften des Alten Testamentes. Ja, wir sagen, wir kommen darauf. Und möchte euch auch ermutigen, zu Hause vielleicht diesen Themen noch weiter nachzugehen. Ich möchte es noch ein wenig verschärfen, wenn wir sagen, dass der Text selbst die Eigenschaft hat, Wort Gottes zu sein, glauben wir als Pfingstgemeinde eben an Verbalinspiration. Also die Worte, die Sätze, die geschrieben wurden, dass es bis auf diese Ebene runter, das, was wir lesen, dass das Wort Gottes ist. Und zwei Beispiele zum Beispiel, wo Jesus sich selbst bis aufs Wort genau bezieht und das Alte Testament bezieht, sehen wir hier in einer Diskussion mit den Pharisäern. Für heute müssen wir uns kurz lösen. Der Inhalt der Diskussion ist mal egal, sondern es geht nur darum, wie Jesus argumentiert und wie er sich auf das Alte Testament bezieht. Und Jesus sagt hier, er antwortet ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und hier zitiert Jesus eben Psalm 82, 6. Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Schaut euch den Kontext zu Hause an, aber was Jesus, seinen Standpunkt, wo er klar macht mit den Pharisäern, ist von einem Wort abhängig, auf das er sich bezieht im Alten Testament, das ist dieses eine Wort Götter. Dieses benutzt er dazu. Und Paulus macht eine ähnliche Argumentation, wo sogar die Form, wie es geschrieben ist, ob es Mehrzahl oder in Einzahl geschrieben ist, wie relevant das ist und wie er sich auf die Schrift bezieht. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und dann sagt er hier, und den Samen, also in Mehrzahl, sondern er sagt, und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also wenn wir von Verbalinspiration sprechen, wir glauben sogar, dass so wie es geschrieben wurde, bis aufs Wort, dass das von Gott eingehaucht und ausgeatmet wurde. Also wenn wir davon sprechen, dass die Bibel inspiriert ist, dann glauben wir, dass dieser Text die Eigenschaft hat, bis auf diese Ebene runter. Und natürlich ist es so, das können wir auch erkennen, dass Persönlichkeit der Schreiber, die wurden nicht ausgeschaltet. Du kannst heute erkennen, was für eine Wortwahl Paulus hatte, was für eine Wortwahl Petrus hatte, als sie geschrieben hatten. Also Gott hat da die Eigenschaften der Menschen, die geschrieben haben, nicht einfach ausgeknipst, dass es irgendein Blindlings, ein Diktat war. Und selbstverständlich stellt sich für uns alle nachher die Frage, ja, nach der Zuverlässigkeit, weil wenn ich jetzt sage, dass der Text selbst, wie er geschrieben wurde, ist, dann ist es so, dass derjenige Text inspiriert ist, in der sich Gott offenbart hat, also in Griechisch, Hebräisch, Aramäisch und nicht deine deutsche Übersetzung, die du da hast. Jetzt keine Panik, dass du denkst, wie kann ich sicher sein, dass ich noch das korrekte Wort Gottes hier habe? Du kannst sicher sein, dass du hier noch Wort Gottes hast. Aber ja, es ist so, wenn wir von Inspiration sprechen, dann meinen wir den Urtext in der Sprache und meinen nicht die Übersetzung. Und von Zuverlässigkeit können wir ganz viele Beispiele anfügen und möchte so kurz in die Bibelwissenschaft eintauchen mit euch. Es stimmt, wir haben die Originalmanuskripte, die haben wir heute nicht mehr. Wir haben nicht den Original Kolosserbrief oder das Original Lukas Evangelium. Ja, es wurde abgeschrieben, es wurde übersetzt, es wurde verbreitet. Und ja, und keine Panik. Und ja, es gab Übersetzungsfehler. Es gab Dinge, die... wenn ich es mit Anführungszeichen sagen darf, fehlerhaft waren. Das Komma war nicht am richtigen Ort oder das nicht. Oder man kann sich nicht mehr ganz sicher sein. Und die Bibelwissenschaft ist heute an einem ganz spannenden Punkt, dass sie zum Beispiel sagt, und das gibt mir und darf euch die höchste Gewissheit geben, dass du nicht an diesem Wort Gottes zweifeln musst. Das sind so 138.000 Wörter, je nach Übersetzung vom Neuen Testament, wo du hast. Dass sie sagen, wir wissen nur ungefähr von 1.400 Wörtern, wissen wir wirklich nicht mehr genau, dass wir rekonstruieren können zum Urtext hin, welches Wort wirklich da stand. Und um euch ein Beispiel machen, wie das aussieht von der Bedeutung solcher Worte, 1. Johannes 1,4, dort steht, und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Man ist nicht ganz sicher, ob dort jetzt steht, oder man kann es nicht mehr rekonstruieren bis heute, ob dort steht, ob unsere Freude vollkommen sei oder eure Freude vollkommen sei. Hat keine Relevanz für keine Lehre oder Dogmatik, die man darauf aufbauen könnte, was dort steht. Und die Bibelwissenschaftler sagen auch, aus all den Unklarheiten, wo es nicht mehr ganz so genau wieder sagen können, in keinem Kontext hat es einen Bezug auf eine Lehre des Evangeliums, die wir heute glauben oder vertreten. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch das sagen und wissen, wie das von der Bibelwissenschaft her ist. Die Belege sind unglaublich groß an Manuskripten, die wir haben, um das zurückzuführen. Man spricht von über 5.800 Manuskripten. Das seien anscheinend mehr als 2 Millionen Seiten, Papyrus, Pergamente, die vorhanden sind, um das rekonstruieren zu können. Das ist mehr als alle anderen historischen Sachen, wenn du Schriften von einem Cäsar oder Nero anschauen würdest, wo man auch keine Originalschriften mehr hat, wo wir heute ohne Probleme nie daran zweifeln würden, ob das so geschrieben wurde damals oder nicht. was die Bibel behauptet und deren Inhalt, was sie behauptet, ist natürlich viel relevanter und entscheidender. Und dort stößt man sich viel schneller dran. Also, dort, wo Unsicherheiten sind, wo man es nicht mal so genau sagen kann, das sind Nebensächlichkeiten, sind Füllwörter und ganz kleine Fehler. Das heißt, sie sagen von den, was sind das, etwa 7957 Versen aus dem Neuen Testament. Sagen sie, dass man von 99, ja, gewisse sagen 99,9% kann man bis auf den Buchstaben rekonstruieren, was im Urtext wirklich stand. Also wir können hier der Bibel vertrauen und ihrer Zuverlässigkeit. Welche Frage jedoch bleibt, ist die Frage, okay, jetzt ist das geschrieben und man behauptet das, aber woher sollen wir dann wissen? Es gibt ja viel mehr Bücher, die es irgendwie nicht hier hineingeschafft haben. Woher können wir, warum sind diese nicht inspiriert? Und heute wollen wir nur mal darauf eingehen, was Jesus über das Alte Testament gesagt hat und dann besonders, was die Apostel, was für einen Selbstanspruch, den sie an das Neue Testament hatten. Und ich möchte euch am Schluss auch noch ein paar Empfehlungen weitergeben. Hey, vertieft euch mal in diese Fragen und lest weiter darüber nach, warum zum Beispiel die Apokryphen nicht als inspiriert gelten, mindestens von unserer Seite her. Also, was sagt Jesus selbst über das Alte Testament? Ich habe mich für heute richtig schwer getan, weil es so viele Belege gibt, um diese Punkte zu machen, dass ich einfach nur wenige rausnehmen konnte. Lukas 24, Vers 44 sagt Jesus, er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und den Psalmen. Was Jesus hier macht, das Alte Testament oder hebräische Kanon, der war aufgeteilt in drei Kategorien. Eben die Gesetzesbücher, in die Propheten und die sogenannten Schriften. Die Psalmen gehören in die Kategorie der Schriften. Also Jesus sagt eigentlich alles von Anfang des Alten Testaments bis zum Ende, alle Kategorien, die da hineinkommen. Alles, was von mir geschrieben steht dort drin, das muss erfüllt werden. Oder wenn jetzt in der Vorstellung vom hebräischen Denken in diesem alten Kanon etwas drin gewesen wäre, hätte Jesus sicher gesagt, außer in diesem Buch, an das ihr glaubt, dass es auch inspiriert ist. Und das hat Jesus eben nicht gemacht. Wir sehen das auch in Markus 7, Vers 5, ist er wieder in der Diskussion mit den Schriftgelehrten. Und sie fragen ihn, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten? Überlieferung der Ältesten, das war eben ein Zusatz zu dem schriftlichen Alten Testament, was Jesus oben erwähnte, das die Pharisäer dazugegeben haben. Und sie sagen, warum halten sie sich nicht an das? Und das hat Jesus, diese Überlieferung, nie bestätigt, dass die gleiche Relevanz haben oder gleich als Wort Gottes angesehen werden sollen. Man findet, aus meiner Sicht, so wie ich es verstehe auch und sehe, man findet keine Diskussion mit den Schriftgelehrten, wo Jesus sagt, das anerkennt. Aber es gibt auch keine Streitfrage, wo er ihnen widerspricht, wenn es um das geht, was sie als alttestamentlich inspiriertes Wort Gottes angesehen haben. Da waren sie sich einig. Und da finden wir keine Bemerkung von Jesus, dass er sie irgendwie korrigiert hätte. Wenn es über ihre eigenen Überlieferungen ging, da hat er sie korrigiert und hat gesagt, das ist nicht unser Maßstab. Jetzt haben wir dieses Wort Kanon kurz gehört und eben wir sprechen dann nämlich, was hat es welches Buch hat es in den Kanon geschafft? Und einfach für alle nochmal, um zu verstehen, was wir damit meinen. Wortwörtlich meint es eigentlich das, was misst. Also ein Schilfrohr wurde eigentlich als Maßstab verwendet zur damaligen Zeit. Also das, was misst, also wenn man vom Kanon spricht, ist das, was misst, also und an dem, wo man sich messen muss. Es ist die Norm, es ist der Standard, es ist das, was gültig ist und was eben als inspiriertes Wort Gottes, als das, was von Gott gehaucht, ausgeatmet wurde, gilt, als Wahrheit ist und an dem gemessen werden muss. Und zum Beispiel Apokryphen oder so findet man Texte, wo der Inhalt den Evangelien widerspricht oder anderen Aussagen widerspricht. Und man merkt, irgendwas geht da gar nicht ganz zusammen. Und da gibt es verschiedene Punkte, weshalb man das eben nicht als inspiriertes Wort Gottes ansieht. Das so kurz zum Kanon noch. Aber wie sieht es mit dem Neuen Testament aus? Denn dort ist es ein bisschen schwieriger. Kann ich jetzt einfach sagen, hey, 2. Timotheus 3,16 steht, alle Schrift ist von Gott inspiriert. Meint Paulus jetzt dort auch das Neue Testament? Was ist denn mit Offenbarung? Die war da gar noch nicht geschrieben. Oder? Der enge Sinn, von dem Paulus spricht, er spricht von der Schrift vom Alten Testament in diesem Vers und nicht vom Neuen Testament. Und ja, wenn man sagt, okay, lass uns diesen Vers mal weiterdenken, dass er sagt, du weißt, von wem du gelehrt wurdest, und er wurde von seiner Großmutter gelehrt, eben in den Schriften des Alten Testaments, aber auch Paulus war ein Lehrer und Timotheus war sein Jünger, wurde von ihm gelehrt. Dann kann man so sagen, ja, okay, Paulus hat sogar seine Schrift oder seine Lehre auf die gleiche Ebene gestellt wie das Alte Testament. Ich finde das nicht die beste Begründung, um Sicherheit zu gewinnen, hey, dass das, was wir im Neuen Testament haben, dass das Wort Gottes ist. Und so möchten wir kurz hineintauchen mit euch, eben was das Neue Testament betrifft, wie Jesus zu den Jüngern gesprochen hat, was die Aufgabe der Jünger und auch der Apostel waren. Und da tauchen wir ein, mal in 4 Verse aus dem Johannes. Dort steht, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn aber der Beistand kommt, wird er euch vom Vater her senden, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Er wird von mir zeugen und ihr seid auch Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten, wobei er nicht aus eigener Machtvollkommenheit reden wird, sondern was er hört, wird er reden und er wird euch die Dinge verkünden, die kommen sollen. Also hier beauftragt ja Jesus zum einen die Jünger und er sagt, sie sollen Zeugen sein von was? Von dem, was er gelehrt hat, was er gepredigt hat, was er gesprochen hat. Das sind die Dinge, die sie aufgeschrieben haben, sein Wort. Und wie könnten wir von etwas Besserem profitieren, von denjenigen, die Augenzeugen waren? Und wie noch besser, wenn es viele Augenzeugen waren, die deckungsgleich genau dasselbe erzählen. Die alle hätten sich absprechen müssen, ja, das ist genau unser Ding, er hat das nicht gesagt, aber wir wollen es in diese Richtung, wollen wir es prägen, um da irgendwas so zu machen. Also da haben wir eine große Faszination, oder habe ich eine große Faszination, wie so viele unterschiedliche Schreiber der Bibel vom Alten Testament hindurch Neue über etwas reden, über Jesus und das Evangelium und dass das so übereinstimmt. Das war auch der Auftrag, mit dem die Jünger gesendet wurden und mit dem Vertrauen, hey, der Heilige Geist ist der, der seine Finger im Spiel haben wird, dass ihr korrekt gelehrt wird und dass so am Schluss rauskommt, wie Gott es eben auch haben möchte. Und Epheser 2,20 steht zum Beispiel, auf welchem Fundament steht die Gemeinde? Auf dem Fundament der Propheten und auf dem Fundament der Apostel. Das ist die Lehre der Apostel, was sie geschrieben haben. Also diese Relevanz ist natürlich für uns enorm entscheidend. Ganz spannend ist zum Beispiel auch, wie die Apostel selbst überzeugt waren. Also für mich ist ja völlig logisch, wenn Jesus sagt, macht das und ihr wisst, mein Wort ist Wahrheit, mein Wort ist Gottes Wort, ihr habt es gehört und sie es niederschreiben, dann ist es eben ihr Wort und Gott dafür schaut, dass es niedergeschrieben wird, so wie wir es heute haben sollen. 1. Thessalonicher 2, 9 bis 13 lesen wir, ich lese da nur noch den Vers 13. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes. Zwei Perspektiven. Paulus, völlig überheblich, ist der Überzeugung, sein Wort ist Wahrheit und ist Wort Gottes. Die Gemeinde, die es aber hört, sagt selbst, das, was du uns weitergibst, wissen wir, das ist nicht dein Menschenwort, sondern das ist Gottes Wort. Oder in Galater 1,11, 12, denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also Paulus sagt, das Evangelium, das ich empfangen habe, Paulus hatte Jesus nicht mehr persönlich gekannt, oder? Also er war nicht 3 Jahre unterwegs, wie die Jünger das waren. In diesem Sinne hatte er eine Begegnung in seiner Bekehrung, wo sich Jesus ihm offenbart hat. Und Paulus sagt hier sogar über das Evangelium, dass es ihm direkt von Jesus offenbart wurde und gezeigt wurde. Und was er empfangen hat, deckt sich mit allem der anderen Apostel und der Jünger selbst, was geschrieben wurde. Ganz spannend ist auch, was Petrus selbst über die Schriften des Paulus sagt und auf welche Ebene Petrus die Schriften von Paulus stellt. Er sagt dort, begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Petrus sagt, Paulus wurde eine Weisheit geschenkt, und zwar von Gott her geschenkt. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen sind allerdings schwer zu verstehen. Ja, bin ich gleicher Meinung heute. Was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Petrus stellt die Schriften des Paulus hier auf die gleiche Ebene wie die Schriften des Alten Testamentes. Der Anspruch, den Petrus an das Alte Testament stellt, hey, sagt er, die gleiche Autorität haben die Schriften des Paulus auch und die Briefe, schon zur damaligen Zeit, als sie gelesen wurden und in den Gemeinden verteilt wurden. Was völlig aus meiner Sicht ja auch Sinn macht, wenn wir den Prozess sehen, in der der Heilige Geist ging mit den Jüngern und den Aposteln. Und ich möchte diesen Lauf von dieser Bewegung noch kurz zu Ende machen, indem wir noch kurz die frühen Kirchenväter anschauen, wie sie diese Schriften bereits anerkannten. Und wir gehen dann nochmals in die Geschichte hinein. Und wir haben hier Clemens von Rom, irgendwo 95 nach. Wir haben den Ignatius und Origenes. Und über Clemens von Rom wird zum Beispiel gesagt, dass er, also er wird ein Jünger des Johannes genannt und es wird von ihm gesagt, dass er die Apostel selbst noch sah und mit ihnen verkehrte. Das heißt, dieser Clemens hat die Lehren noch gehört, die Predigten, selbst von den Aposteln. Nicht nur die Briefe, sondern er hat sie gehört. Und er selbst zitiert hier schon in seinen Briefen dann diverse Evangelien und diverse Briefe und beruft sich auf die Autorität, die da anscheinend drinsteckt, weil es Wort Gottes ist. Auch Ignatius, ihr seht, die Liste wird da schon länger, Kolosser, Jakobus, Timotheus, Briefe sind da schon drin. Und auch über diesen Ignatius, er war ein Jünger des Polycarp war ein Jünger des Johannes. Auch dies sind Überschneidungen, ich weiß nicht, wie du dir das manchmal vorstellst, als Johannes noch lebte, da hatte niemand mit ihm Kontakt oder direkt noch die Lehren von Jesus gehört. Johannes war derjenige, der den Kopf auf der Brust von Jesus hatte. Und diese Leute haben direkt von Johannes gehört oder bereits über die Jünger von Johannes. Also da ist ein Übergang, der sehr natürlich ist, was die Schriften ist. Und diese, zum Beispiel ganz spannend, alles, was sie schreiben, erheben sie nicht den Anspruch, dass was sie schreiben Wort Gottes ist oder inspiriert ist. Aber sie anerkennen die Briefe und die Dinge, die wir hier lesen, dass sie sagen, das ist inspiriertes Wort Gottes. Und dann, wenn wir nochmals 100 Jahre nach vorne gehen, Origenes, 6000 Werke zitiert, schon 18.000 Mal wird das Neue Testament in aller Vielfalt zitiert und auf dessen Autorität bezogen. Warum sage ich euch das manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, höre ich immer wieder so den Punkt, dass es in der Zeit gab so einen Punkt, gegen Ende des 4. Jahrhunderts, da kamen all die Bischöfe zusammen und das war der Punkt, wo man gesagt hat, wir entscheiden jetzt einfach mal, was inspiriertes Wort Gottes ist und gilt und das ist es dann. Als wäre zu diesem Zeitpunkt die Bibel entstanden und dem ist einfach nicht so. Die Autorität der Bibel, die hat schon viel früher bestanden. Der alttestamentlichen Schriften, das sehen wir im Neuen Testament, und der neutestamentlichen Schriften. Die Anerkennung war unter den Aposteln gegenseitig vorhanden und sie war vorhanden selbst wie Jesus über das Alte Testament gesprochen hat, wie sie über die Worte von Jesus sprechen. Und was war dann die Notwendigkeit für das? Das waren Irrlehren. Das ist genau der Punkt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir Glauben bezeugen und Glaubensbekenntnisse haben. Das ist in der heutigen Zeit genau gleich wie damals. Schon zu der Zeit, als Paulus geschrieben hat, hat er geschrieben, hey, es schreiben Leute Briefe und unterschreiben mit meinem Namen, aber das, was sie lehren, ist nicht das, was ich lehre. Also achtet auf meine Unterschrift. Ihr kennt meine Schrift, dass ihr darauf achten könnt, welches wirklich meine Briefe sind. Und in dieser Zeit da dazwischen, also schon seit Jesus und seit den Aposteln und auch dazwischen gab es immer wieder Irrlehren, die anscheinend nicht übereinstimmten mit das, was die Evangelien sagten und was die neutestamentlichen Briefe sagten. Also, das hat einen Prozess gestartet. Das war schon 140 nach Christus war das so. Das war nicht erst so. Dann hat man darüber diskutiert, hat das bewegt, hat das geprüft und irgendwann hat man gesagt, das erachten wir offiziell und das war dann für Ostkirche und Westkirche wie offiziell, was wir als das sehen. Genau, da dürft ihr gerne dann noch viel tiefer hineingehen. Wenn wir heute von dem sprechen, was wir hier haben, haben wir eine große, also die Zuverlässigkeit ist unglaublich, dass wir darauf vertrauen können, dass du dem Wort Gottes sagen kannst. Ich sage dem hier Wort Gottes, weil ich glaube, dass es genau das ist und habe kein Problem damit zu sagen, ja, weißt du, eigentlich ist es nur der Urtext und das ist jetzt meine Übersetzung. Und klar, über Auslegung und Übersetzung sind weitere Themen. Aber ich möchte euch ermutigen, dieses Wort, wie du das betrachtest, hat eine große Relevanz, wie du dein Leben führst. Wir haben am Anfang kurz gefragt, welche Autoritäten alle in Frage gestellt wurden. Die Autorität der Moral zum Beispiel von Sigmund Freud. Die Bibel spricht ganz viel über Moral. Was ist dein Maßstab und endgültiger Wahrheitsanspruch, wo du dich daran messen lassen willst? Wer ist dein Gott? Und wie hat sich Gott offenbart? Siehst du das als Offenbarung? Und jeder hat die Freiheit, das anders zu sehen. Keine Sache. Für uns ist es auch wichtig, hier eben als Glaubensbekenntnis zu sagen, so sehen wir es, weil sonst die Konflikte logischerweise vorprogrammiert sind. Nicht jeder glaubt, dass alles in der Bibel inspiriert ist. Ist auch okay. Sondern nur Teile davon. Könnte man noch viel weiter hineingehen. So wie du das Neue und Alte Testament heute hast, so glauben wir als Pfingstgemeinde, dass es inspiriert ist und ein Wort Gottes ist, das für uns Maßstab ist, wo wir uns daran halten können. Auch die Autorität der Natur, was Gott über die Natur sagt, was er über den Mensch sagt, möchte ich mich an diesem Wort messen und nicht an irgendeiner Ideologie. Gottes Wort ist selbst Wahrheit. Und so denke ich, müssen wir uns an der Bibel als endgültigen Wahrheitsmaßstab orientieren. Und vielleicht entdeckt ihr das oft, jede Ideologie, die irgendwo in der Weltgeschichte ist, hat immer diesen Punkt, ja, ich sehe das aber nicht so. Und dann sind wir eben an diesem Punkt, ob es überhaupt absolute Wahrheit gibt oder nicht. Also haben wir einen Gott, der sich offenbart hat oder nicht? Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn jemand eben einer anderen Ideologie folgt oder das vertritt, da habe ich keine Probleme damit. Ich muss dem das auch nicht absprechen. Wenn ich keine Begegnung gehabt hätte mit dem Heiligen Geist und er mich überführt hätte von seiner Wirklichkeit, deshalb für mich das größte Wunder ist immer, wenn Gott sich einem Menschen offenbart und jemand sein Leben Jesus gibt und dann nachfolgt, ist für mich das größte Wunder. Wir müssen nicht die Moralapostel sein und sagen, die Bibel sagt das und du musst dich an das halten, wenn er gar nicht den gleichen Wahrheitsanspruch hat, dass er sagt, ich glaube gar nicht, dass ein Gott existiert und dass der eine Moral vorgibt. Zuerst muss immer die Erkenntnis über diese Wahrheit kommen, dass man überhaupt dann entdecken kann, was über die Wahrheit, über Moral, über Natur oder über irgendwas gesagt wird. Und das ist meine persönliche Herausforderung an dich. Vielleicht hast du in deinem Leben auch Aspekte, wo du sagst, diese Aspekte, an denen messe ich mich nicht an diesem Wort Gottes. Stell das in Frage, stell dich selbst in Frage, aber sei auch mutig, die Bibel und was da drin steht, in Frage zu stellen und das zu diskutieren. Wir beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort aufgeschrieben worden ist. Ich danke dir, dass wir heute Gewissheit haben dürfen, dass wir wissen, was du gesagt hast und dass es uns Orientierung geben darf. Danke, hast du solch eine Fülle und für eine Fülle gesorgt, dass wir hier nicht im Zweifel leben müssen. Und ich bitte dich, dass du uns allen begegnest, dass wir alle demütig sein dürfen in unserem Umgang mit deinem Wort und dass du uns auch hilfst, uns messen zu lassen an dir, wenn du absolute Wahrheit bist. Gott, wenn du absolute Wahrheit bist, das glauben wir, dann möchte ich mich persönlich an dieser Wahrheit messen lassen und möchte mich von deinem Wort verändern lassen. Amen. Amen. Wenn du dich jetzt vertiefen möchtest in diesem Bereich, möchte ich einfach die Fülle kurz aufzeigen, was wir heute angekratzt haben von den Thematiken. Einfach, du kannst entspannt sein, es sind viele Fragen, aber diese Fragen, denen kannst du nachgehen und kannst du nachforschen. Wir waren so bei der Inspiration der Bibel von der Thematik, haben kurz den Kanon der Bibel und die Autorität und die Zuverlässigkeit so klein angekratzt. Zu allem findest du hier eine Tiefe und Vielfalt, wo du dich vertiefen kannst. Wenn du das machen möchtest und mal reinschauen wirst, zum Beispiel eine Empfehlung von meiner Seite ist dieses Buch von Josh McDowell, Die Bibel im Test, ganz viele Fakten dazu, viel, viel mehr, als wir heute erwähnt haben. Wenn du diesen Fragen nachgehen möchtest, kannst du gerne nachher mal hier vorne drin blättern oder dir dieses Buch besorgen und all diesen Fragen, die ich vielleicht heute gar nicht irgendwie angeschnitten habe, kannst du dir so beantworten.